Wissenschaft ist oft schwer verdaulich. Dabei mangelt es gar nicht an Interesse für wissenschaftliche Themen. Das Problem? Interessierte Laien werden abgeschreckt durch eine Fülle von Fachbegriffen und langatmige Erläuterungen. Aber es geht auch anders. Vor kurzem wurden wieder 5 junge Wissenschaftler mit dem Klaus-Tschira-Preis für verständliche Wissenschaft ausgezeichnet. Dazu gehört auch Miriam Spering, die heute bei uns im Studio ist. Sie hat den Preis im Fach Neurowissenschaften gewonnen für ihre Arbeit »Wenn das Gehirn am Steuer sitzt«. Guten Tag, Frau Spering. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Das Thema Ihrer Doktorarbeit war Visual Signals for Pursued Eye Movements. Es geht darum, wie das Gehirn mit visuellen Störreizen umgeht. Wie übersetzt man ein so anspruchsvolles wissenschaftliches Thema in verständliche Sprache?
Ich habe versucht, in meinem Beitrag erstmal relativ schlicht zu schildern, was wir im Labor machen. Das heißt, was die Versuchspersonen, die bei uns im Labor sitzen, sehen, was sie konkret machen müssen und wozu das Ganze eben dient. Ich kann es auch kurz schildern. Also bei uns sieht das so aus, dass Versuchspersonen auf einem Bildschirm, auf einem Computermonitor bewegte Lichtpunkte sehen. Das ist sozusagen unsere Art zu simulieren, was im Straßenverkehr eben zum Beispiel vor sich gehen könnte. Es gibt Lichtpunkte, die kommen aus verschiedenen Richtungen, gehen in verschiedene Richtungen, bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und da ist eben die Frage, wie reagieren die Versuchspersonen und ganz konkret, wie reagieren die Augen? Also wo gucken die Leute hin?
Jetzt soll ja dieser Tschira-Preis ein Anreiz dafür sein, so wie Sie das eben gemacht haben, wissenschaftliche Arbeit verständlich, das heißt zum Beispiel ohne Fachausdrücke auszudrücken. Mhm. Ja, braucht es diesen Anreiz noch? Oder anders gefragt, wie weit ist es denn mit der verständlichen Sprache in der Wissenschaft?
Naja, ich meine, es gibt natürlich mehr und mehr Wissenschaftsmagazine, die auch versuchen, irgendwie diese Brücke zu schlagen. Aber es ist doch immer wieder schwierig, eben da so den richtigen Ton zu treffen. Man kann natürlich jetzt die Sache auch nicht zu sehr simplifizieren. Der Gegenstand hat eine gewisse Komplexität und das muss irgendwie ja auch abgebildet werden. Also insofern muss man einfach versuchen, sehr bildhaft zu sprechen, Beispiele zu verwenden und irgendwo den Leser oder die Ansprechperson mitzunehmen, also eben, was weiß ich, Alltagssituationen darzustellen. Denn das ist ja letztlich auch das, was wir erreichen wollen. Also wir wollen ja versuchen zu erklären, was passiert im Alltag, also wie ist unser Verhalten im Alltag zu erklären. Es geht ja nicht nur darum, irgendwelche hochkomplexen Gedankenexperimente zu machen.
Es geht jetzt aber trotzdem um komplexe neurowissenschaftliche Vorgänge, die Sie da erklären.
Genau.
Wie weit lässt sich das denn überhaupt runterbrechen?
Ja, natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Also ich kann natürlich versuchen, in meinem Vokabular irgendwie Wörter zu wählen, die jetzt jeder kennt. Also ich spreche dann eben nicht unbedingt von visuellen Stimuli, sondern von Lichtpunkten. Ja, aber natürlich sind eben Gehirnprozesse natürlich komplex und da gibt es auch ein gewisses Vokabular, was man dann auch verwenden sollte, um eben auch nicht Missverständnisse zu erzeugen.
Nun liegt ja vielleicht der Verdacht nahe, dass so eine allgemein verständliche Arbeit von wissenschaftlichen Kollegen nicht immer ganz ernst genommen wird, gerade eben weil sie ohne wissenschaftliche Fachausdrücke auskommt. Inwiefern setzen Sie denn dabei Ihren Ruf als Wissenschaftlerin aufs Spiel?
Ach, ich weiß nicht, ich persönlich habe damit eigentlich gar nicht so ein Problem, weil ich denke, das machen wir auch in der Wissenschaft, also auch auf wissenschaftlichen Kongressen eigentlich viel zu wenig. Es wird irgendwie eigentlich unterschätzt, welche Bedeutung es hat, Dinge wirklich verständlich auszudrücken. Also auch wenn ich auf einem wissenschaftlichen Kongress 8 Stunden lang Vorträgen zuhöre, dann freue ich mich, wenn da mal jemand kommt, der Dinge ganz, ganz einfach ausdrückt. Ich glaube, das ist viel wichtiger, als da irgendwie mit Vokabeln um sich zu schmeißen. Also insofern, da habe ich jetzt eigentlich nicht so Bedenken, dass ich da nicht mehr ernst genommen werde.
Ihre Arbeit heißt, wenn das Gehirn am Steuer sitzt. Es geht um visuelle Störreize und wie das Gehirn damit klarkommt. Erklären Sie doch nochmal, in welchen Situationen spielen Störreize eine Rolle?
Naja, eigentlich ständig im Alltag. Also wenn wir uns eben die Situation im Straßenverkehr vorstellen, wir sitzen am Steuer, die Ampel ist rot, es überqueren noch Passanten die Fahrbahn, die Ampel springt um, wir fahren los und müssen natürlich dann wirklich gucken, ist die Fahrbahn auch frei, aus welcher Richtung kommen vielleicht andere Autos. Also es gibt ständig Situationen, in denen wir mit ganz vielen verschiedenen Reizen konfrontiert sind. Und da ist eben die Frage, wie schaffen wir das eigentlich so hoch angepasst zu reagieren, dass wir nicht ständig im Straßenkram hängen? Also es ist eigentlich die Frage, wie schafft es unser Gehirn, relevante Reize von irrelevanten Reizen zu unterscheiden, also rauszufiltern und entsprechend darauf zu reagieren. Also eben zum Beispiel auszuweichen, wenn ein Ball auf die Fahrbahn rollt oder aber eben auch zu ignorieren, wenn ein Vogel in unser Blickfeld fliegt.
Ja, und wie schafft das Gehirn es jetzt?
Also was passiert, wenn jetzt eben zum Beispiel ein Ball auf die Fahrbahn rollt, ist erstmal, dass wir auf diesen Reiz achten. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit geht dahin. Und was ich jetzt im Labor versucht habe nachzustellen, ist eben, was passiert im Gehirn im Bewegungszentrum. Und das habe ich untersucht, indem ich mir die Augenbewegungen von Leuten angeguckt habe. Ich habe also diese Situation nachgestellt und geschaut, wohin lenken die Versuchspersonen jetzt ihren Blick. Und was ich dabei gesehen habe, ist, dass die Versuchspersonen ganz systematisch immer von dem Störeinfluss weggucken. Und das zeigt für mich, dass es im Gehirn einen Prozess gibt, der sozusagen diesen Störeinfluss kompensiert. Das heißt, es wird nicht eine Reaktion auf diesen Reiz hin programmiert. Das könnte man sich ja auch vorstellen, dass der unsere Aufmerksamkeit und unseren Blick auf sich zieht, sondern eben in die Gegenrichtung. Das heißt, es gibt so eine Art Schutzmechanismus, der eben überkompensiert für diesen Störeinfluss.
Für wen ist dieses Ergebnis nun von Nutzen?
Naja, erstmal ist es natürlich für uns als Wissenschaftler von Nutzen, weil wir daraus Rückschlüsse darüber ziehen können, wie mit solchen Reizen umgegangen wird. Und wir können daraus eben versuchen, auf die zugrunde liegenden neuronalen Prozesse im Gehirn zu schließen. Aber natürlich gibt es auch Anwendungsaspekte. Also einer liegt zum Beispiel in der klinischen Diagnostik. Wir können uns solche Augenbewegungsmessungen auch zunutze machen, um klinisch auffällige Störungen zu diagnostizieren, Hirnverletzungen, aber auch psychische Störungen. Aber eigentlich, also für mich fast noch spannender ist die mögliche Anwendung in der Automobilindustrie. Also jeder kennt mittlerweile die hochkomplexe Technik, die es im Autocockpit gibt. Also von der Einparkhilfe bis hin zu irgendwelchen anderen Sensoren, die anzeigen, dass man vielleicht von der Fahrbahn abweicht. Und meine Idee ist irgendwo, dass es im Gehirn eben auch solche Sensoren gibt, die aber noch viel, viel intelligenter sind. Und letztlich kann man sich eben dieses Wissen aus den Neurowissenschaften zunutze machen, um solche Sensoren eben auch für die technische Anwendung dann zu entwickeln.
Die Neurowissenschaftlerin Miriam Spering war heute zu Gast bei SWR2 Impuls. Vielen Dank, Frau Spering.
Ja, vielen Dank.